Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt wie immer unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik, Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Schön, dass wir wieder zusammen die Podcast-Folge machen.
Finde ich
heute
auch.
Zu einem ganz besonderen Thema. Ich glaube, das kennen viele gar nicht oder wissen gar nicht um die Möglichkeiten. Es geht um den Führerschein für Menschen mit Behinderungen. Also prinzipiell ist es ja für uns alle wichtig, mobil zu sein.
Klar.
Für Menschen mit Behinderungen manchmal noch ein bisschen mehr, weil es eben Probleme gibt beim Thema Barrierefreiheit und ÖPNV bei den Öffis.
Das stimmt.
Für Betroffene ist es aber manchmal auch ein bisschen schwieriger, weil wenn sie körperliche Einschränkungen haben, können sie nicht einfach so in eine Fahrschule gehen und sagen, so, ich möchte jetzt mal den Führerschein machen, sondern da brauchen sie bestimmte Voraussetzungen. Aber vieles ist möglich, das habe ich in der Vorbereitung zu dieser Folge gelernt und es gibt auch Fahrschulen, die da sehr unterstützend sind.
Genau.
Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, das kann ich schon mal irgendwie ein bisschen spoilern. Er arbeitet in einer Fahrschule, bietet entsprechende Fahrstunden an und hilft auch beim Umbau der Fahrzeuge.
Genau.
Dazu aber dann später mehr. Wichtig ist nämlich bei dem Thema natürlich wie immer auch das Thema Geld.
Klar.
So, ne? Also wann und wie nicht. Und auch wir als SOVD können beim Thema Sozialrecht, beim Führerschein für Menschen mit Behinderung helfen, weil, wie gesagt, da ist vieles möglich, es kostet aber vieles Geld und man muss aber nur wissen, wo die richtige Anlaufstelle ist.
Genau.
Das weißt du, das wissen wir. Und dieses Wissen würden wir natürlich gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen, damit sie ein bisschen schlauer auch aus dieser Folge herausgehen und vielleicht auch wissen, an wen sie sich wenden müssen, wenn sie einen Führerschein machen möchten und eine körperliche Behinderung haben.
Oder eine andere Behinderung.
Oder eine andere Behinderung,
genau.
So, du hast uns natürlich wie immer einen Fall mitgebracht.
Ja, habe ich.
Super, leg doch mal los. Um wen geht es? Wer kam da zu uns? Was war so das Problem?
Der Yannick, 20 Jahre alt, kam zu uns in die Beratung, hatte, war mitten in den Abiturvorbereitungen.
Stressige Zeit,
Stressige Zeit, genau. Und der Yannick hat eine Muskeldystrophie, kennt man auch unter Muskelschwund.
Ja.
Das heißt, es ist im Grunde eine degenerative Erkrankung. Das heißt, irgendwann ist es einfach so, dass man dann im Rollstuhl halt auch landet, dass man körperliche Einschränkungen hat, Mobilitätseinschränkungen. Und bei ihm war es so, dass er zwar nicht ausschließlich auf den Rollstuhl angewiesen war, aber doch schon auch bei längeren Strecken. Hatte auch schon Probleme so ein bisschen im Bereich der Hände und Finger. Das heißt, also
war
da
nicht
hatte,
mehr so beweglich, ne?
War nicht mehr so beweglich, genau, und hatte da halt so ein paar Probleme. Genau, war aber sonst, war wie gesagt im Abitur mittendrin, hatte sich um einen Ausbildungsplatz gekümmert, wollte ganz gern im Bereich IT was machen und hatte da auch Erfolg. Das heißt, hatte einen Ausbildungsplatz bekommen und das ist ja auch für Menschen mit Behinderung nicht immer ganz einfach.
Nee. Das stimmt, da kennen wir auch ganz andere Fälle, die jahrelang irgendwie suchen, ne?
Genau,
was finden,
das wissen
überhaupt.
Wir, genau, weil viele Unternehmen oder Arbeitgebende einfach auch Probleme manchmal damit haben, tatsächlich auch Menschen mit Behinderung einzustellen, weil sie dann häufig davon ausgehen, die sind nicht so leistungsfähig. Und auch gerade jetzt bei Yannick, degenerative Erkrankung, da ist er ganz offen mit umgegangen. Und er sagt, es war auch nicht so ganz einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, ne? So, weil, wie gesagt, Barrieren im Kopf der Arbeitgeber. Und deswegen war er da auch ganz glücklich. Und das Problem war aber, dass er im ländlichen Bereich wohnte, in der Nähe von Uslar, in so einem kleineren Dorf. Und der Ausbildungsplatz sollte in Göttingen sein.
Also ein Stückchen weg, sag mal für die Leute, die das nicht kennen, was ist
genau.
Das so 30 Kilometer?
38 Kilometer waren das dann von der Fahrtstrecke, genau.
Ja.
Das ist eigentlich gar nicht so weit, aber ich komme ja aus Göttingen, wer den Bereich dort kennt, weiß, wenn man im Landkreis unterwegs ist, da können 38 Kilometer schon halt, wenn man das mit dem öffentlichen Personennahverkehr zurücklegen will, echt problematisch sein. Und das war bei ihm auch tatsächlich so. Also er hätte für diese Strecke 2 Stunden ungefähr gebraucht. So
das
mit
ist
3-4 Mal umsteigen. Wie gesagt, er kam auch nicht direkt aus Uslar, sondern halt auch noch aus einem kleineren Dorf. Mhm. Das war so ein bisschen erschwerend dann auch. Und er sagte, ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich dann handeln soll.
Nein,
ne?
Vor
so.
Allen Dingen, also er saß, wenn diese Erkrankung weiter voranschreitet, wie ist das denn? Sitzen die Betroffenen meistens irgendwann im E-Rolli oder unterschiedlich wahrscheinlich?
Unterschiedlich, ne? Und man wusste jetzt auch nicht, wie fortschreitend dann tatsächlich die Erkrankung. Also da konnte natürlich ihm auch kein Arzt was sagen.
Ja.
Aber es war klar, er wäre dann irgendwann tatsächlich auch auf eine E-Rolli angewiesen
gewesen.
Also das
ist ja, also einmal ne, so diese Taktung und diese ganze Problematik, die ist ja schon schwierig.
Genau.
Aber das heißt ja noch lange nicht, dass auch jeder, der im Rollstuhl sitzt, dann die Öffis nutzen kann.
Genau, das ist ja auch nochmal, es muss ein Niedrigflurbus natürlich sein. Und es war klar, bei diesen 2 Stunden Fahrzeit hätte er auf jeden Fall den Rolli gebraucht.
Weil also
das
2 hin, 2 zurück, ne?
Genau, weil das hätte er sonst gar nicht hinbekommen.
Ja.
Naja, und dann hat er gesagt, also er müsste jetzt eigentlich den Führerschein machen, den hatte er noch nicht. Mhm. Und sich natürlich dann auch ein Auto zulegen. Und das ist natürlich mit Kosten verbunden.
Ja.
So, das ist klar. Wissen wir alle, Führerschein ist halt teuer.
Ja.
Und es gibt aber die Möglichkeit über die sogenannte Kraftfahrzeughilfeverordnung.
Entschuldige, wenn ich lache, aber
ja,
Kraftfahrzeughilfeverordnung.
Das heißt so.
Ich weiß, kannst du ja auch nicht zu, aber
nee.
Das ist schon wieder so.
Ja,
klingt
genau.
Schon so kompliziert.
Ja, klingt ein bisschen kompliziert, ist dann aber im Detail auch sehr kompliziert, genau.
Natürlich.
Natürlich, wie sollte es anders sein? Und darüber gibt es aber die Möglichkeit tatsächlich, dass Menschen mit einer Behinderung Anspruch haben können auf Kostenübernahme, zum Beispiel für den Führerscheinerwerb oder auch für den Erwerb eines Autos oder für Umbauten, die noch notwendig sind, spezielle Umbauten. Also all das, was im Grunde halt dann irgendwie auch im Bereich der Mobilität halt wichtig ist.
Ja.
Genau, und da gibt es aber auch verschiedene Leistungsträger. Also das ist manchmal
natürlich.
Nicht ganz so einfach, ne? Die Kraftfahrzeughilfeverordnung gilt dann für alle Leistungsträger und da gibt es, wie gesagt, diverse. Und das ist manchmal nicht ganz einfach herauszufinden, wer da eigentlich zuständig ist. Ne? Also wir haben zum Beispiel den Rentenversicherungsträger, die Agentur für Arbeit kann zuständig sein, das Integrationsamt,
oh Gott.
Der Unfallversicherungsträger gegebenenfalls. Genau, und da sind dann verschiedene Voraussetzungen dran geknüpft und dann muss so ein Antrag gestellt werden und dann wird geprüft. Genau.
Also natürlich wird dann irgendwie geprüft, aber es ist ja auch wichtig, ne, weil ich glaube, Sinn und Zweck dieser Kfz-Hilfeverordnung ist ja eben Teilhabe zu ermöglichen.
Genau.
Ne? Deswegen werden die Kosten auch übernommen.
Mhm.
Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wann welcher Träger zuständig ist, dass man sich das so ungefähr vorstellen kann? Weil ich denke jetzt zuerst mal so, naja gut, ein Rentenversicherungsträger, ist der dann nur für ältere Menschen irgendwie zuständig, wenn da irgendwas umgebaut werden muss oder sowas? Oder wer?
Genau.
Ne?
Also Rentenversicherungsträger ist meistens zuständig für Arbeitnehmende, also die auch schon im Beruf irgendwie sind.
Also zum Beispiel für mich wäre jetzt der Rentenversicherungsträger
wäre
zuständig.
Wäre zum Beispiel,
möglich.
Wenn du jetzt eine Behinderung hast, die es dir unmöglich macht, halt weiterhin deine Tätigkeit auszuüben, weil du zum Beispiel halt ein Auto dafür benötigst, also dahin zu kommen,
ja.
Weil du die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr nutzen kannst, dann wäre hier zum Beispiel der Rentenversicherungsträger zuständig.
Ja.
Genau. Bereich Umschulung und sowas, berufliche Teilhabe gibt es halt auch tatsächlich über den Rentenversicherungsträger. Da muss man nicht berentet sein, weil
ach so, hätte ich jetzt gedacht.
Nee,
okay.
Nee. Also der Rentenversicherungsträger hat viel auch im Bereich der beruflichen Reha und medizinischen Reha für Arbeitnehmende, damit sie im Grunde halt auch weiterhin ihren Job ausüben können, ne, ist der dann halt zuständig.
Ja.
Und das wäre jetzt hier so in dem Fall zum Beispiel gegeben. Oder der Unfallversicherungsträger, wenn ich die Behinderung bekommen habe oder die Einschränkung durch einen Arbeitsunfall oder durch eine Berufskrankheit erworben habe. Das kann ja auch passieren,
klar.
Ein schwerer Arbeitsunfall. Ich sitze plötzlich im Rollstuhl und benötige dann plötzlich halt irgendwie vielleicht ein behindertengerechtes Auto oder sowas.
Ja.
Integrationsamt kann zuständig sein. Das ist eher bei den Beamten dann so der Fall. Eingliederungshilfeträger kann zuständig sein.
Gott, das wird ja immer komplizierter.
Wir hatten dazu aber tatsächlich auch schon mal einen Fall.
Ach ja.
Da ging es um diese Familie, die dieses behindertengerechte Auto brauchten für den Transport ihres schwerbehinderten Sohnes, der im Rollstuhl saß.
Ja, verlinke ich nochmal in den Shownotes die Folge.
Genau, das ist auch ganz interessant. Also auch da haben wir halt tatsächlich eine Möglichkeit, dass Kosten übernommen werden. Und bei Yannick war es jetzt so, da war die Agentur für Arbeit zuständig.
Okay, warum? Weil ich hätte jetzt, ach so, weil er noch keinen Job hatte.
Genau, weil er noch nicht berufstätig war. Also er war ja so zwischen Schule und Ausbildung. Ja. Und hier war es so, das war für die berufliche Integration. Also um im Grunde eine Ausbildung beginnen zu können, benötigte er diese berufliche Teilhabe oder diese berufliche Leistung. Und deswegen war die Agentur für Arbeit in seinem Fall zuständig.
Okay, ich merke da nur noch mal an, ne, wem das zu kompliziert ist und er überhaupt keinen Schimmer hat, welcher Träger da jetzt für was zuständig ist. Ne, der möge bitte zum SOVD kommen.
Genau.
Wir wissen, wer zuständig ist. Ne? Genau. Also die Kolleginnen und Kollegen wissen das. Ja.
Aber grundsätzlich ist es auch nicht schlimm, wenn ich erstmal an einen nicht zuständigen Leistungsträger herantrete, weil nach dem SGB IX muss der dann weiterleiten an den zuständigen Träger.
Ach so,
das heißt, es ist dann nicht so, dass die einfach nur ablehnen können
und
sagen, ja, wir sind wir nicht. Sieh mal zu, dass du jetzt den richtigen ansprichst, sondern die müssen das dann intern weiterleiten. Ja,
dauert aber trotzdem, ne?
Dauert aber trotzdem und deswegen, das kann man halt vermeiden. Genau, und dann haben wir den Antrag mit ihm gestellt bei der Agentur für Arbeit und ja, die haben abgelehnt.
Ach, ja. Ja, natürlich.
Kann man machen.
Kann man machen. Was war denn die Begründung?
Ja, das war tatsächlich ein bisschen kruder. Also sie hatten verschiedene Argumentationen. Also die erste war, der Yannick hat ja nicht das Merkzeichen AG. Weil Yannick saß zwar teilweise im Rollstuhl, aber war jetzt nicht so außergewöhnlich gehbehindert, als dass ihm das Merkzeichen AG wiesen wurde, dass er es zuerkannt bekommen hat vom Versorgungsamt.
Vielleicht kannst du das noch mal kurz erzählen, wie kompliziert es ist, überhaupt das Merkzeichen AG zu bekommen, weil das spielt ja auch meistens eine Rolle, wenn es zum Beispiel um das Parken auf Behindertenparkplätzen und so geht. Ne?
Genau. Mhm. Man braucht dann eine mobilitätsbezogene Einschränkung, gerade der Behinderung von mindestens 80 und muss tatsächlich dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Und das war bei ihm ja nicht so. Er konnte sich ja teilweise noch im Haus oder auch auf kürzeren Strecken ging das schon noch mit Hilfsmitteln. Aber er konnte sich noch fortbewegen. Und das tat er auch, weil das natürlich halt auch wichtig war, die Muskulatur so lange wie möglich zu erhalten. Genau. Aber für längere Strecken brauchte er den Rollstuhl. Und dadurch hat er aber das Merkzeichen AG nicht bekommen, diese außergewöhnliche Gehbehinderung. Der hatte G und B und alles Mögliche, aber das AG nicht. Und das bemängelte die Agentur für Arbeit und sagte, nö, also wenn das Merkzeichen AG halt nicht vorliegt, dann nö.
Ja.
Zweite Argumentationsstrang war dann, er könne ja nach Göttingen umziehen. Er müsste ja nicht in Uslar verbleiben. So.
Ach ja.
Ja, ne, so. Dritter Punkt war dann, das Einkommen seiner Eltern sei anzurechnen. Deswegen gäbe es da halt auch keine Zuständigkeit oder beziehungsweise deswegen könnten sie nicht zahlen. Und der vierte Punkt war dann auch ein bisschen besonders krude, weil sie sagten, er sei ja nicht arbeitslos und deswegen sei die Agentur ja gar nicht zuständig. Also eigentlich hätten sie ja gleich ablehnen müssen, weil wegen mangelnder Zuständigkeit.
Ah.
Da habe ich mich allerdings so ein bisschen gefragt, warum sie nicht den Antrag gleich weitergeleitet haben.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Gut, aber ich habe noch eine Frage zum Thema Einkommen der Eltern. Mhm. Er ist ja über 18.
Ja, genau.
Stimmt das?
Nein.
Nein. Nee, natürlich nicht. Ne?
Genau, also man muss schon unterscheiden, ne? Ist derjenige volljährig oder ist er minderjährig? Und auch bei Minderjährigen kann es gegebenenfalls sein, dass das Einkommen der Eltern gar keine Rolle spielt. Und zwar, wenn er zum Beispiel gar nicht mehr im häuslichen Bereich wohnt und es kommt natürlich relativ selten vor bei Minderjährigen, die unter 18 sind, und sein Leben im Grunde selber halt auch finanzieren kann.
Ja,
das gibt es aber manchmal.
Ja.
So, und nee, aber in dem Fall war es tatsächlich so, Yannick war ja 20, damit volljährig und deswegen spielte nur sein Einkommen eine Rolle.
Was er ja noch nicht hatte, weil er hat ja seine Ausbildung noch gar nicht angefangen. Erstens, oder hatte er die schon angefangen?
Nee, er hatte die Ausbildung noch nicht begonnen, hatte momentan einen Minijob mit 556 Euro im Monat, das hat er halt verdient.
Ja.
Genau. Und das Ausbildungsentgelt, wir hatten das mal so ausgerechnet, was ihm dann zustehen würde, lag ja auch nur bei knapp unter 900 Euro netto. Mhm. Ne? Also das bekommst du im ersten Ausbildungsjahr jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Gut, das war jetzt so im IT-Bereich, da sind meistens im Grunde halt die Ausbildungsentgelte schon ein bisschen höher, aber das wären jetzt knapp 900 Euro gewesen, die er da rausbekommen hätte. Und auch dann wäre es schon unter den Einkommensgrenzen halt gewesen. Genau, und wir haben dann Widerspruch eingelegt, weil es war einfach absurd. Ne?
Ja, vor allen Dingen, sag noch mal, gab es eine Begründung, warum die Agentur für Arbeit gesagt hat, deshalb sind wir nicht zuständig? Oder haben sie einfach nur gesagt, wir sind nicht zuständig?
Weil er nicht arbeitslos sei. Er sei ja nicht arbeitslos gemeldet.
Ach so, stimmt, hattest du, glaube ich, schon gesagt, sorry.
Genau,
ja.
Ne? So. Also es war alles so ein bisschen absurd, wo ich dann so dachte, alle Argumente, die sie eigentlich da beigebracht haben.
Stimmt alles nicht.
Stimmt doch alles nicht. Also war schon ein bisschen verwunderlich in dem Moment, genau.
Okay, also wir haben Widerspruch eingelegt, natürlich.
Genau, wir haben Widerspruch eingelegt. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass das Merkzeichen AG hier überhaupt gar keine Rolle spielt. Also es kann natürlich ein guter Nachweis dafür sein, dass ich eine Mobilitätseinschränkung in einem besonders erheblichen Maße habe.
Ja.
Aber Voraussetzung ist eigentlich, dass ich eine Behinderung habe oder von Behinderung bedroht bin. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist eigentlich eher wichtig, bin ich in der Lage, mit dem öffentlichen Personennahverkehr die Ausbildungsstätte oder den Arbeitsplatz zu erreichen.
Ja.
Und zwar zumutbar,
ja,
in einem zumutbaren Maße. Und in dem Moment, und wie gesagt, das können ja auch Behinderte sein, die zum Beispiel eine Seh- oder eine Höreinschränkung haben. Ne? Das können ja ganz, es gibt ja vielfältige Behinderungen, die mich daran hindern, mit dem öffentlichen Personennahverkehr dann halt auch die Ausbildungsstätte oder den Arbeitsplatz aufzusuchen.
Ja.
Und das ist eigentlich das Relevante an der ganzen Sache. Und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob ich halt das Merkzeichen habe oder nicht.
Ja.
Und das war ja bei Yannick gegeben. Also ne, 2 Stunden mit dem öffentlichen Personennahverkehr, 4-mal umsteigen, war nicht mehr zumutbar. Mhm. Also weder zeitlich, wo man da auch noch drüber streiten könnte, aber spätestens bei dem ganzen Umsteigen, was da alles hätte passieren können. Und wie gesagt, wir haben ja gar keine barrierefreien Wegstrecken teilweise gehabt.
Ja, ja.
Also auch da wäre ja noch nicht mal gewährleistet gewesen, dass er mit dem Rollstuhl in den Bus reingekommen wäre, weil da brauchst du einen Niedrigflurbus.
Ja, ja.
Und das ist auf dem Land ja auch nicht immer gegeben.
Das stimmt. So. Also wundert mich, dass die Agentur für Arbeit nicht vorgeschlagen hat, die Eltern können ihn ja jeden Tag fahren oder sowas.
Ja, das wäre natürlich auch noch so eine Option gewesen.
Hätte noch eine schöne Idee sein können.
Das wäre auch noch eine schöne Idee gewesen, genau. Mhm. Also wenn er schon meint, er müsse da halt weiterhin im häuslichen Bereich sein oder in Uslar, da wo er sich halt auskennt, dann können die Eltern ja auch im Grunde einspringen.
Aber die wissen auch schon, dass, also jetzt mal so explizit auf Göttingen gemünzt, ist ja jetzt mietentechnisch auch kein günstiges Pflaster, ne? Also, und ne, wenn du so Pi mal Daumen 900 Euro netto raus hast.
Nein.
Also selbst ein WG-Zimmer oder sowas. Und er hat da ja aufgrund seiner Behinderung nochmal spezielle Anforderungen.
Mhm, genau.
Ich frage mich immer, wie die sich das irgendwie vorstellen. Umzug kostet auch nicht nur 3,50 Euro. Also,
Gut,
egal.
Genau, also das wäre auch total utopisch gewesen. Das hätte er halt gar nicht. Wenn er überhaupt eine Wohnung bekommen hätte. Ich kenne ja so die Göttinger Verhältnisse ein bisschen. Also die Studierenden, das ist klar.
Ja, bei es muss ja barrierefrei sein für ihn. Ne?
Und dann muss es noch barrierefrei sein. Und dann hast du halt ein ganz großes Problem. Ja. Ne? Also das heißt, das ist extrem schwierig. Funktioniert auch nicht, weil man kann ja nicht einen Mensch mit Behinderung dazu zwingen, umzuziehen. Mhm. Ne, das verstößt ja auch gegen die UNBRK.
Gegen die Selbstbestimmung meinst du?
Gegen die Selbstbestimmung. Ja. Ne? So, ich habe ja eine Wahlmöglichkeit. Und wenn er meint, er möchte halt gerne in Uslar weiterhin wohnen, weil da seine Freunde sind, weil da die Freizeitangebote sind, die er in Anspruch nimmt, weil seine Familie da wohnt, weil da seine Ärzte sind, weil sein ganzes soziales Umfeld in der Nähe von Uslar ist, dann kann man ihn nicht zwingen. Und das verstößt tatsächlich halt gegen die Behindertenrechtskonvention. Ja. Und das geht gar nicht. Also das ist Quatsch. Genau.
Ja, also wahrscheinlich habt ihr das auch genauso geschrieben, vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt. Aber höchstwahrscheinlich sind das auch die Gründe, die ihr aufgeführt habt in dem Widerspruch. Ne?
Genau, und das mit dem Einkommen hatten wir eben schon entkräftet. Ne?
Ja.
Also das hätte ja auch keine Rolle gespielt. Und wie gesagt, dass die Zuständigkeit jetzt nicht bei der Agentur für Arbeit lag, das war ja im Grunde halt dann auch klar.
Mhm.
Na, dann haben wir also Widerspruch eingelegt, Widerspruchsbegründung hinterhergeschickt. Und dann ging das aber relativ schnell. Also das waren dann so 2,5-3 Monate. Das ist schon schnell.
Raketengeschwindigkeit quasi.
Ja. War natürlich ein bisschen blöd, weil Yannick natürlich sagte, so.
Ausbildung fängt an, ne?
So, ne, erstmal der Abiturstress. Er sagte, jetzt mitten im Abitur habe ich da jetzt sowieso wenig Nerven halt auch damit anzufangen. Und ich kann ja schon mal im Grunde halt, also wir haben dann auch gesagt, also das wird schon durchgehen.
Ja, ne?
Wir sind da ganz optimistisch. Und er hat dann in der Zwischenzeit schon mal angefangen, sich eine Fahrschule zu suchen und sich da halt auch nochmal zu erkundigen, auch zu klären, wie sieht das vielleicht mit dem Auto aus oder sowas.
Ja, weil was mir gerade noch einfällt, wie ist das denn, muss ich den Antrag stellen, bevor ich anfange?
Ja,
ne? Also das ist wichtig, also eine rückwirkende Kostenerstattung oder so gibt es nicht.
Nein,
ne?
Genau, also ich muss das dann halt alles im Vorfeld halt machen.
Mhm.
Genau, und da gibt's ja auch noch so ein paar andere Sachen. Ich brauche ja dann auch irgendwie, ich muss ja dann klären, kriege ich überhaupt eine Fahrerlaubnis? Das heißt, man muss ja auch schauen, aber das wird unser Gast bestimmt nachher auch nochmal erläutern und erklären können. Weil es gibt natürlich auch Behinderungen, wo gegebenenfalls auch nochmal ein Gutachten erstellt werden muss. Also gerade bei kognitiven Erkrankungen.
Ja.
Oder bei Epilepsie zum Beispiel gibt es dann häufig auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten, um zu schauen, ist derjenige überhaupt in der Lage, tatsächlich halt ein Auto führen zu können.
Okay.
Weil das ist natürlich auch ein Schutz für den behinderten Menschen selber, aber natürlich auch für die Umwelt. Ne, so, das ist ganz klar.
Ja.
Und genau, und da gibt es ja auch verschiedene Voraussetzungen, die dann halt erfüllt sein müssen. Mhm. Also von daher ist das auch immer ein langwieriger Prozess. Genau, und ja, und dann wurde geprüft und dann hat man gesagt, ach ja, stimmt, also sein Einkommen ist ja irgendwie auch tatsächlich irgendwie zu berücksichtigen. Das ist so niedrig und das stimmt, also das Merkzeichen AG spielt ja hier gar keine Rolle.
Und zuständig sind wir auch.
Und zuständig sind wir eigentlich auch. Und ja, also dann positiv. Also,
juhu!
Ja, genau, ja. Wurde abgeholfen. Und dann hat man gesagt, ja klar, und er lag natürlich halt mit seinem Einkommen weit drunter.
Mhm.
Es gibt da mal so Bezugsgrößen, auf die man dann Bezug nehmen muss. Das heißt, die wechseln auch jedes Jahr.
Ja,
ja, das ist immer ein bisschen kompliziert, aber liegt momentan 2025 bei 3.745 Euro brutto.
Ja.
Das ist die Bezugsgröße. Und wenn ich dann weniger als 40%, also 40% und weniger von dieser Bezugsgröße als Einkommen habe,
ja.
Er hatte, glaube ich, 1.100 Euro brutto wäre sein Ausbildungsentgelt gewesen. So, beim Minijob war es ja noch niedriger. Dann bekommst du eine Bezuschussung von 100%.
Okay.
Und dann sukzessive wird im Grunde halt abgeschmolzen.
Ne? Ja.
Genau. Und es kann natürlich auch sein, wenn jetzt halt jemand ein gutes Einkommen hat und natürlich halt irgendwie ja diese 3.745 Euro brutto auch verdient, hat er natürlich keinen Anspruch.
Ja, ja. Oder kriegt halt nur einen geringen Betrag dazu geschossen oder irgendwie sowas.
Nee, also dann tatsächlich auch irgendwann null. Also
ja, ja.
Kann, genau, 0%
logisch.
Ne, Zuschuss.
Ja, ja.
Ne, genau. Und also von daher alles gut. Er konnte dann halt auch mit seinem Führerschein anfangen.
Oh,
das war wirklich
Halleluja.
Eine Erleichterung.
Ja.
Und hatte dann ja auch noch ein bisschen Zeit. Sommerferien waren ja dann noch und Ausbildungsbeginn war dann halt erst ein bisschen später. Und das konnte er eigentlich ganz gut managen, hat sich dann halt komplett auch drauf konzentriert, war auch ganz froh, dass das halt ganz gut funktioniert hat. Also wir waren noch ganz gut in der Zeit. Und dann war natürlich die zweite Problematik das Auto selber.
So. Ja, weil das stelle ich mir vor, ne, du hast gesagt, er hat schon so ein bisschen Einschränkungen in den in den Händen und wie gesagt, ist zum Teil auf einen Rollstuhl angewiesen. Da braucht er ja ein sehr speziell ausgestattetes Auto.
Klar,
ne?
Auch und mit den Beinen, ne, war
genau.
ja eine Muskelschwäche vorhanden.
Ja, das und heißt, das kostet ja auch ein bisschen was.
Das kostet ein bisschen was und also es ist so, dass die Zusatzausstattungen, die notwendig sind für den Mensch mit Behinderung, damit er das Auto fahren kann, die sind kostenfrei. Das heißt also, die werden auf jeden Fall dann bezuschusst,
okay.
wenn die Voraussetzungen vorliegen.
Ja.
Das heißt, da spielt das Einkommen jetzt keine Rolle.
Aha.
Aber hier war ja die Problematik, dass er sagte, ich brauche ja auch erstmal ein Auto. Also ne, es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie ein Gebrauchtwagen in der Familie war oder sowas. Und er sagte, ich brauche eigentlich ein Auto.
Ja.
Und auch da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass das Amt Kosten übernimmt für die Anschaffung eines Kfz.
Okay.
Und da gibt es seit einigen Jahren sehr hohe Zuschüsse. Das heißt also bis maximal 22.000 Euro wird da tatsächlich halt auch gezahlt.
Ja.
Wenn ich innerhalb dieser Einkommensgrenzen bin und dann wird auch wieder ähnlich wie ich das vorhin schon beim Führerschein gestaffelt habe, wird dann auch nochmal gestaffelt.
Ja.
Und da er ja auch hier wieder unterhalb dieser Einkommensgrenzen lag, war klar, also er würde halt auch hier eine 100%ige Bezuschussung bekommen und hatte dann im Grunde geguckt, welches Auto da halt für ihn in Frage kommt. Und wie gesagt, Umbauten waren eh notwendig bei einigen Sachen, das war klar. Ne?
Also, ja, also ich muss nochmal doof nachfragen. Also wenn ich mir ein Auto neu kaufe und ich habe spezielle Anforderungen, dann ist es so, ich kaufe mir ein ganz normales Auto und lasse das umbauen.
Genau.
Ne, weil manchmal die Anforderungen so spezifisch sind, dass es auf dem Markt gar keine speziellen Autos gibt. Oder?
Genau.
Ja.
Weil,
okay.
Also ne, manchmal kann es ja sein, also hier unter Umständen Automatik wäre vielleicht halt auch gar kein grundsätzliches, also wäre vielleicht auch möglich gewesen, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das, aber da ist es vielleicht sogar schon ausreichend, wenn ich nur ein Automatikauto fahre, ne, so dass ich halt nicht kuppeln muss. So, das kann ja schon mal bei einigen Erkrankungen der Fall sein. Aber es gibt natürlich halt andere Behinderungen, die dazu führen, dass ich vielleicht halt irgendwie auch beim Lenken halt Probleme habe oder spezielle Außenspiegel notwendig sind oder solche Sachen. Ne? Oder auch um in das Auto reinzukommen, wenn ich jetzt zum Beispiel halt im dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen bin, brauche ich vielleicht so einen Hebelift oder sowas. Ne?
Ja.
Also all diese Sachen, die dann behinderungsbedingt halt notwendig sind, diese Zusatzausstattung, die werden dann aber kostenfrei zur Verfügung gestellt. wenn die Voraussetzungen vorliegen. Das heißt, wenn ich hier in diesem Fall der Agentur für Arbeit auch nachweisen kann, ich brauche hier tatsächlich halt das Auto, um zur Ausbildungsstätte zu kommen.
Also das ist gleiche, immer die Voraussetzung. Das gleiche Prozedere wie beim Führerschein auch. Also es muss klar sein, das ist jetzt nicht nur irgendwie für einen Spaß, sondern ich brauche das für meine Ausbildung. Dann ist auch wieder die Agentur für Arbeit in dem Fall von Yannick zuständig.
Macht ja auch Sinn, weil wir integrieren damit natürlich Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt.
Ja, klar.
Die Chance hätten sie normalerweise gar nicht. Die sind dann sozialversicherungspflichtig beschäftigt, zahlen Steuern, Sozialversicherungsabgaben. Ja. Und das ist ja im Grunde halt dann wieder eine Bereicherung. Also das Geld, was dann im Grunde halt da reinfließt, das kommt ja im Grunde halt zehnfach, hundertfach wieder zurück. Ja,
das vergessen ganz viele.
Und das
immer,
vergessen halt viele.
Ja.
Viele sagen, wow, 22.000 Euro, der kriegt einfach das Auto halt irgendwie bezahlt. Nee, man muss aber immer noch mal gucken, der könnte sonst tatsächlich halt gar nicht auf dem Arbeitsmarkt tätig sein. Mhm. Und was das der Gesellschaft wieder zurückbringt, das ist eigentlich
also
unbezahlbar.
Also jetzt auch, muss man hart sagen, jetzt nicht nur im Sinne von Teilhabe, sondern auch finanziell.
Finanziell, natürlich, klar. Ja. Und von daher ist es auch fair, dass man das tatsächlich macht, weil man sagt, klar, wir stecken da was rein, aber das ist gar nicht so wahnsinnig viel an Geld, sondern wir bekommen weitaus mehr wieder zurück. Mhm. Und so muss man es, glaube ich, halt einfach sehen.
Ja.
Genau, und von daher Erfolg auf ganzer Linie.
Also weil den Antrag, also das heißt, wir haben den Antrag auf Umbau und sowas haben wir auch bei der Agentur für Arbeit gestellt und diesmal waren sie williger als beim ersten
Mal. Genau, also Kostenübernahme für die Anschaffung des PKWs war dann, haben wir auch gemacht und da sind wir aber gleich im Antrag durchgekommen.
Okay.
Also ich meine, das wäre jetzt auch wirklich ein bisschen fatal gewesen.
Man weiß nie, ne?
Naja, mit der gleichen Argumentation wieder abgelehnt.
Ja,
ja, genau. Nee, also das war wirklich halt erfolgreich und Yannick war dann auch ganz froh, weil das hat dann zeitlich einigermaßen gepasst.
Ja.
Mhm. Das waren, glaube ich, so 3 oder 4 Wochen, die er da überbrücken musste und da mussten seine Eltern ihn halt nach Göttingen fahren und dann hat er ein paar Nächte bei Bekannten da irgendwie übernachtet. Das wäre keine Dauerlösung gewesen, weil jetzt für die paar Nächte war es okay.
Okay.
Und er war dann aber auch froh, als dann im Grunde alles durch war, er dann mit seinem eigenen PKW halt auch dann fahren konnte. Und das ist natürlich halt auch nochmal von der Teilhabe her selber, ne?
Na klar.
Fährt da alleine hin und wieder auch zurück und ist auf niemanden angewiesen.
Na, also er ist auch ein erwachsener junger Mann, ne?
Genau,
also,
20 Jahre alt, ne?
Ja.
Versucht er sein Leben halt irgendwie aufzubauen. Also von daher. Nö, und das war dann ein schöner Erfolg, trotz dieser kleinen misslichen Situation.
Ja, gut. Haben wir ja gut hingekriegt,
genau.
Ne? Und Yannick glücklich gemacht. Das ist doch, das ist doch schön.
Ja.
So, meine Liebe, dann kommen wir zur Zahl des heutigen Tages.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
Das ist die Tetretter 170.
Person.
Nö. Aber es ist eine absolute Zahl. Du bist schon mal nicht so schlecht.
Gut.
Es ist auch eine ungefähre Zahl. Also ungefähr 170 Fahrschulen gibt es in Deutschland, die eine Ausbildung für Menschen mit Behinderung, also ne, Fahrstunden und den Führerschein für Menschen mit Behinderung anbieten.
Ah, okay.
Und zum Teil auch den Umbau mit Stämmen. Und dann würde ich sagen, holen wir mal unseren Gast dazu, denn er arbeitet bei einer dieser Fahrschulen und kann uns ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen.
Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Daniel Kummer von Udos Fahrschule in Großburg-Wedel. Hallo, Herr Kummer, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Jawohl, hallo.
Hallo.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Herr Kummer, Sie sind Fahrlehrer in einer Fahrschule in Großburg-Wedel.
Alles richtig, genau, ja.
Bis hierher ist alles richtig.
Und bis dahin ist alles richtig. Und Sie haben, beziehungsweise Ihre Fahrschule hat ein ganz spezielles Angebot für Menschen mit Behinderung. Mhm. Sagen Sie uns doch mal, was tun Sie da, was bieten Sie Menschen mit Behinderung, womit kann man zu Ihnen kommen?
Tatsächlich mit fast allem.
Sogar. Oh, das ist gut.
Aber tatsächlich ist es wirklich so. Also zu dem Ganzen sind wir eigentlich gekommen, fast schon wie die Jungfrau zum Kinde.
Ja.
Tatsächlich stand mit mal ein Fahrschüler bei uns vor der Haustür, der gesagt, ich hätte gerne einen Führerschein machen und hatte keine Arme. Keine Hände.
Ja.
Mal
aber
die Hände weg.
Ja.
Und dann habe ich mit meinem Vater drüber gesprochen, was können wir denn da machen? Was können wir? Und dann sagt er, also da gibt es definitiv so eine Handicap-Fahrprobe, die man da machen kann, aber der kann ja gar nicht fahren. Wir haben ja kein Auto dafür. Hm. Und dann sagte er passend, eine Firma habe ich schon, die hat ein Auto für mich. Das können wir nehmen.
Ach.
Und so ist das dann einfach immer weiter gewachsen, immer Stück für Stück und die Herausforderung angenommen und gemerkt, dass das auch sehr viel Spaß macht.
Ja.
Und eigentlich sogar eine der dankbarsten Ausbildungen ist, die man machen kann. Mhm. Also da im Nachhinein, das ist so das, was am meisten Spaß macht.
Wieso, wenn ich fragen
darf? Weil die einfach diese Mobilität wieder zu erzeugen. Ja. Bei Älteren bei Menschen, die von Geburt an das haben, die den Führerschein mit 17 machen, dann zu zeigen, ja, das geht, na klar. Mhm. Aber mein Arm, der, ja, das geht, kein Problem, das kriegen wir hin. Das traumhaft. Das macht super viel Spaß.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also das heißt, wenn ich eine Behinderung habe, egal wie schwerwiegend sie vielleicht auch sein mag, und ich mir erstmal so auf den ersten Blick nicht vorstellen könnte, dass ich einen Führerschein machen kann, kann ich zu Ihnen kommen und Sie machen da eigentlich fast alles möglich.
Ja, tatsächlich. Ja. Bis auf zwei Einschränkungen habe ich noch. Mhm. Das liegt, ja, ich würde nicht sagen, an eigener Faulheit, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Mhm. Ich kann keine Gebärdensprache.
Ah, okay. Ja.
Das ist einer der Handicap-Punkte. Und ich habe kein spezialisiertes Motorrad, also speziell umgebautes. In dem Fall, das wäre auch. Es gibt so eine 7-Punkte-Liste. Ja. Das kann man beim Fahrlehrerverband zum Beispiel nachlesen auf den Webseiten, wenn man das googelt. Oder auch beim TÜV, Mobilität und solche Sachen. Und da sieht man, was es alles so für Anforderungen gibt. Das heißt, zu mir können Menschen kommen, deren irgendwelche Arme, Beine, Extremitäten oder sowas fehlen, amputiert worden sind. Oder neurologische Schäden, nur die Arme, nur die Beine oder Schlaganfallpatienten. Dafür habe ich alles Autos, bin auch ausgebildet in der Richtung und ich kann die auch umbauen. Das geht. Aber Gebärdensprache und Motorrad, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Ah, okay.
Vielleicht auch beim Motorrad, einfach nur, weil ich nicht so die sehr große Affinität zum Motorradfahren habe.
Ja.
Vielleicht traue ich mir das noch nicht so ganz zu. Mal gucken. Mhm. Das ist noch ein bisschen was anderes. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, dass jemand mit nur einem Arm Motorrad fährt.
Okay. Wahnsinn.
Ja. Und andere Autos jetzt außer normalen Pkw, also so Trecker, Lkw,
ja, na klar, auf jeden Fall.
Busse oder sowas, das geht auch?
Ich habe einen umgebauten Lkw.
Ah, cool.
Tatsächlich, den kann man mit einem Arm fahren, wenn man das so, also das ist, ich hatte so einen Fall, leider Gottes, er hat immer gelacht, wenn er die Geschichte erzählt hat, das ist ja dann oft so, dass die Menschen, die eine Einschränkung haben, da sehr viel lockerer mit umgehen, wenn man dann so eine gute Grundbasis gefunden hat.
Ja.
Und da war es so, also wenn er natürlich gefragt hat, was ist denn mit deinem Arm passiert? Weil der fehlt ja. Ja, war ein Arbeitsunfall. Was hast du denn gemacht? Na, ich war mit dem Trecker auf dem Feld und dann hat hinten ein Arbeitsgerät, hat sich nicht mehr richtig gedreht, hat nicht funktioniert. Ui. Alles gut, keine Sorge.
Ach so, irgendwie.
Sonst würde ich es nicht erzählen. Bilder im Kopf. Aber es ist tatsächlich so gewesen, der Gedanke, der jetzt auch gerade als erstes im Kopf war, er hat natürlich reingefasst und hat gedacht, das kann man mal ganz schnell eben lösen. Konnte man natürlich nicht. Und es kam zu einer Quetschung im Oberarm und hier oben dann dementsprechend war die Durchblutung gestört und der gesamte Arm ließ sich nicht mehr vernünftig bewegen. Und dann gab es eine Operation nach der anderen und dann kam es auch zu etwas, was nicht so häufig vorkommt. Also ich jedenfalls hatte es noch nicht so oft, dass dann halt so ein Kunde auch definitiv die Amputation wollte. Weil er gesagt hat, er hat kein Interesse mehr daran, der Arm nervt ihn, er räumt ständig Gläser irgendwo ab, weil er ihn nicht benutzen kann. Hat er gesagt, er soll ab, fertig. Okay. Okay. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich möchte ganz gern schon weiter Trecker fahren. Also das hat geklappt. Weißt du, LKW wäre auch die Idee, das fahre ich auch noch, hat sich informiert und dann haben wir, ich habe einen umgebauten Actros, der lässt sich mit einem Multifunktionsknauf fahren, das heißt, da ist dann Blinker, Fernlicht und so, den ganzen Kram ist da alles drauf, Scheibenwischer und damit fährt er dann einfach einarmig.
Voll. Ach. Super.
Gar kein Problem.
Ja.
Tatsächlich ist auch eine Partnerfirma, mit der ich relativ viel arbeite und die mir in meiner Anfangszeit vor allem auch geholfen hat, das ist der Udo Wiechmann in Göttingen.
Oh.
Der hat sogar schon seit längerem einen umgebauten LKW.
Ah.
Also es gibt die nicht so häufig. Wenn man das jetzt googelt, ist das auch so, dass ich tatsächlich von meinem weiß hier in Hannover und danach würde ich Göttingen wieder weiterfahren.
Ja, okay, also das ist schon eher selten. Ne?
Ja, interessant.
Wenn ich so als Mensch mit Behinderung, also ich sag jetzt mal eher jünger, weil ich einfach mal behaupten würde, ältere Menschen haben vielleicht schon einen Führerschein, da können wir ja vielleicht auch noch drüber sprechen, weil sie sagt einen Schlaganfall oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal so von unserem Yannick eben aus unserem Fall oder von einem 17-Jährigen oder so ausgehen, der kommt dann zu Ihnen. Was machen Sie alles mit ihm, bevor es losgehen kann und wie laufen dann so die Fahrstunden ab?
Also erstmal gibt es ein großes, umfangreiches Beratungsgespräch. Das ist ganz wichtig. Manchmal rutscht das natürlich durch, dann melden sich da die Eltern, weil sie es gewohnt sind, viel zu kämpfen und zu machen, preschen sehr viel vor. Aber dann im Endeffekt finden wir uns wieder zusammen an dem Tisch und gehen das erstmal durch. Weil das Hauptproblem ist, es gibt nicht die eine Anlaufstelle, ja, die gesamte Expertise hat.
Schon, ja. Furchtbar.
Das heißt also, wir müssen ja mit dem TÜV reden, wir müssen mit den Ärzten reden, wir müssen mit dem Straßenverkehrsamt reden, was gar keine Ahnung hat. Das Straßenverkehrsamt ist in dem Fall einfach nur der sagt, Sie wollen das? Okay, ich habe gar keine Ahnung davon. Mhm. Erstmal zum Mediziner. Erstmal alles klar, Gutachten.
Erstmal Gutachten.
Okay, kann man das überhaupt umbauen? Erstmal eine Fahrprobe, alles klar. So, jetzt erstmal den Führerschein. Das ist, und dann ist natürlich so jemand, der da keine Ahnung von hat, erstmal hoffnungslos überfordert.
Ja, na klar, es überfordert mich ja jetzt gerade, wenn ich zuhöre.
Alles gut. Vor allen Dingen, man muss ja mal weitergucken, wenn man das jetzt so googelt, so, ich möchte jetzt nicht die Region Hannover oder so diskreditieren, aber wenn man das jetzt so dort eintippt, gibt's dort keine, da findet man immer nur so Oberfläche hier links. Ja, das kann man machen. Okay. Und aber jetzt bitte wie? Genaue wie? Wie ist der Ablauf? Den gibt es nicht. Den gibt es tatsächlich nicht. Den muss man sich wirklich auch erarbeiten. Den hatte ich auch nicht. Hab da auch eine Menge Lehrgeld bezahlt. Glücklicherweise war das, habe ich das noch gelernt vor der DSGVO. Das heißt, ich durfte noch selber telefonieren. Jetzt muss ich mir immer jede Menge Schreiben holen. Ja, ich darf in dem Namen reden. Aber wir reden über medizinische Sachen. Du musst jetzt wissen. Doch, habe ich. Haben Sie die E-Mail-Adresse für mich? Da muss das einmal rübergefaxt werden. Das ist jetzt manchmal ganz schön anstrengend. Deswegen gebe ich es meistens dem Kunden selber in die Hand oder sage, wo er hingehen kann. Aber das ist so das Erste. Das heißt, wir haben ein Gespräch und dann gehen wir erstmal durch, was soll er als nächstes machen. Das heißt, es gibt dann immer, sage ich ihm immer dasselbe, es gibt zwei Wege, die jetzt eingeschlagen werden können. Der erste geht sehr schnell, ist aber teurer. Der zweite dauert etwas länger und zwar, hier gibt es die Möglichkeiten von Förderungen. Kfz-Kostenbeihilfe, bei der Krankenkasse nachrufen, anrufen, sind Sie im Beruf schon drin oder brauchen Sie es für eine Ausbildung und so weiter. Jobcenter vielleicht, dann soll er erstmal das abklären. Das dauert natürlich dann, wenn er sagt, oh, habe ich auch immer mal wieder tatsächlich, nicht zu selten, habe ich gar keine Lust drauf. Ich möchte sofort loslegen, natürlich kann man machen.
Ja.
Dann kümmern wir uns nur um die Region Hannover, schicken die notwendigen Anträge ran und das medizinische Gutachten ist meistens erforderlich.
Okay, weil das ist das, was du vorhin gesagt hattest, wahrscheinlich, es wird erstmal geschaut, ist die oder derjenige fahrfähig oder kann er Auto fahren?
Ja,
oder
fahrfähig, also unter welche Voraussetzungen?
Also was braucht er sozusagen?
Genau, richtig. Im Handicap-Bereich stellen wir uns eigentlich immer die gleichen Fragen. Jetzt kommt jemand an und hat Handicap XY, ist vollkommen egal eigentlich was. Und dann gibt immer so die Frage, ist das der Ist-Zustand? Wird das schlimmer? Verbessert sich das eventuell sogar? Im neurologischen Fall kann es ja sein, dass verschiedene motorische Fähigkeiten zurückkommen. Das wäre natürlich phänomenal, klar. Darauf baut ja die gesamte Ergotherapie im Grunde genommen auf. Und manchmal ist es natürlich offensichtlich, ein amputierter Arm kommt nicht zurück. Dann ist es ziemlich einfach, was macht der Arm alles? Was muss kompensiert werden? Was kann der rechte Arm kompensieren oder die Beine? Oder brauche ich technische Zusatzmaßausstattung noch? Und das war's. Das ist das, was man dann durchgeht.
Genau.
Boah, man würde sich wundern. Wir können eine Menge Sachen wegtrainieren. Kann man tatsächlich. So einen Fall hatten wir gerade.
Ja.
Neurologischer Schaden von Geburt an. Das heißt, die Beine haben nicht die gleiche Kraft wie bei einem gesunden Menschen.
Ja.
Jetzt kann man, okay, dann schafft er diesen Wert nicht, Sport kriegt er nicht richtig hin, motorisch auch nicht so. Und dann habe ich das mit einem Fahrlehrer zusammen gemacht von mir und dann betreut, so, da ist der Wagen, nimmst du den. Und dann fing der irgendwann an und sagte, Daniel, kann ich nicht mal mit dem mit unserem normalen fahren? Sag ich, oh, sehr gut, vollkommen richtig. Eventuell braucht er keine Umbauten.
Ach so.
Und dann haben die geübt und geübt. Und dann rief er mich irgendwann und sagte, so, wir haben jetzt den und den Stand erreicht. Ich habe jetzt ein paar sehr heftige Gefahrbremsen geübt und Kraft, habe ihm ein paar Übungen an die Hand gegeben, dass er einfach auch immer so zack mehr Kraft entwickelt in den Beinen. Und er sagte dann, ganz ehrlich, der schafft das ohne.
Ja, ist doch super, ne?
Ja, das war natürlich dann phänomenal, waren natürlich dann auch alle happy, weil wir es dann geschafft haben von, wir brauchen den Multifunktionsdrehknauf, wir brauchen ein Handbediengerät zu Gas, also die, und dann darf er nur dieses eine Auto fahren. Rüberwechseln zu rein Automatik und im Führerschein steht dann nur solche Kleinigkeiten drin wie Bremskraftverstärker, Servolenkung, was eigentlich jedes moderne Auto hat.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Das ist halt das, was wir im Vorfeld schon ermitteln. Wobei, muss man dazu sagen, ich stehe dabei im ständigen Austausch mit dem TÜV, mit den Zuständigen dort. Das klappt super. Das ist eine tolle Zusammenarbeit mittlerweile. Am Tag der Fahrprobe, die dann absolviert werden muss, wo nur das geguckt wird, ist das meistens nur noch eine Showveranstaltung. Der weiß alles schon darüber.
Ja,
der hat alle Infos schon, der hat eventuell sogar Videomaterial von uns bekommen, Fotos, Ein- und Ausstieg, was er alles kann und was nicht.
Okay, das heißt, er guckt nur noch, passt und dann.
Genau. Ist das, aber starten tut alles immer mit diesem Beratungsgespräch, was auch mal sehr lang gehen kann. Und dann kommt es drauf an, welcher Weg gegangen werden soll. Dann gibt es manchmal noch ein zweites. Wir haben jetzt diesen Stand erreicht, kein Problem. jetzt sind die Umbauten dran, beziehungsweise gucken sie schon mal, welches Auto wollen sie haben, falls er gefördert wird. Das muss man dann mal ein bisschen abchecken. Und wenn das soweit durch ist, beginnt die Ausbildung.
Ja.
Die beginnt interessanterweise ganz normal. Wie bei jedem Fahrschüler auch.
Ja. Normal Theorieprüfung, also Theorie
erstmal noch nicht. Die kommt etwas später, weil die Fahrprobe, das ist ja immer so dieses, das deutsche Prinzip. Mhm. Es ist ja richtig, erstmal zu ermitteln, ordentlich auf Papier zu haben. Ja, der darf das.
Ja.
Und bis zu diesem Zeitpunkt sagt natürlich dann auch die Region Hannover, beziehungsweise das Straßenverkehrsamt, nein, darf noch keine Prüfung machen. Wir wollen erstmal wissen, ob er es kann.
Ach so, okay.
Das
okay,
wissen wir alle schon. Die Fahrschule weiß das schon. Der Fahrschüler weiß das schon. Der Fahrprüfer weiß das schon, aber wir brauchen es einmal schriftlich.
Okay.
Und dann ist es so, dass diese Fahrschüler sehr oft drei Viertel ihrer normalen Praxisausbildung durchhaben, machen dann die Fahrprobe. Das sieht dann alles gut aus. Da steht dann unter welchen Voraussetzungen. Dann kommt unter Umständen eine große Schlüsselbatterie unten an Zahlen rein. Also richtig viele.
Ja, genau. Dann,
das ist aber auch alles viel wilder, als es eigentlich ist. Also, das muss einfach mal einmal abgeklärt sein. Jemand mit neurologischem Schaden an den Beinen, der kann keinen Roller fahren, weil er den Roller nicht halten kann. Das weiß der auch. Das würde der nie machen.
Ja, ja. Nee,
klar. Aber wir müssen es rechtlich einmal abdecken, weil weil es in seinem Führerschein eigentlich drin wäre.
Okay, da muss es eingetragen sein. Ja, klar.
Das, was ich vorhin einmal meinte mit, das sind so Dinge, ja, die machen Sinn. Wenn man das wieder so hört, das Rechtliche, die Bürokratie, okay, ja, du hast recht, das macht Sinn. Das stimmt, das muss einmal drinstehen. Es gibt natürlich auch immer so Fälle, die fahren trotzdem.
Ja, ja,
ja, ja, genau. Ja,
die wissen es eigentlich, die fahren trotzdem.
Ja, ja. Und gibt es oder gab es in der Vergangenheit tatsächlich auch SchülerInnen, die sie dann ablehnen mussten, wo man dann gesagt hat, okay, der ist tatsächlich nicht in der Lage oder wo auch das
Straßenverkehr. Ich musste eigentlich gar nicht ablehnen. Auch da hatte ich zwei Fälle Anfang des Jahres bei einfach nur Beratungsgespräch, waren beides ältere Menschen, aufgrund von einer Vielzahl von Gebrechen oder in dem Fall war es ein Einzelfall, einfach nur gestürzt mit der Hüfte. Habe ich schon beim Gespräch gleich gesagt von vornherein, also wir haben eine Möglichkeit, aber die kann sehr gering sein. Es kann durchaus sein, dass wir eine Menge Fahrstunden investieren müssen, um zu prüfen, ob es wirklich geht. Und wir können dann zur Erkenntnis kommen, es geht nicht. Und in dem einen Fall hat sie von vornherein dann auch gesagt, geht nicht mehr. Können wir uns über die passive Mitnahme unterhalten? Das bedeutet, man kann ja auch Autos umbauen, dass für Leute, die halt nicht fahren, sondern wo ein Sitz besser rausfahren soll oder Rollstuhl-Verladesysteme und sowas halt, weil in erster Linie werden diese Personen ja von ihrem Partner gepflegt oder Partnerin. Ja, das ist ja meistens das klassische Bild. Und die werden ja auch älter. Und dann klappt das nicht mehr so leicht mit, hebst du mich mal eben ins Auto.
Genau. Ja, klar.
Und dann eher, dass sie transportiert werden und einfach dann als Beifahrer dann oder Beifahrerin
richtig, dann wird darüber gesprochen. Im anderen Fall hatte ich eigentlich schon Hoffnung, das kriegen wir hin. Aber sie hatte dann auch gesagt, das ist hier ein zu viel Aufwand.
Okay.
76 Jahre alt, das wäre zu viel.
Ja. Ja.
Ist meiner Meinung nach aber auch keine Frage des Alters. Tatsächlich. Also 76 hatte ich sehr häufig schon, Anfang 70, auch Ende 70. Und da sind manchmal Fahrer oder Fahrerinnen dabei. Oh, Wahnsinn, was die noch drauf haben. Die würde ich manchmal liebend gern mitnehmen. Ich habe zwei Fahrschüler. Wollen Sie mal mit mir eine Runde drehen? Zeigen Sie denen mal
und
was.
Und das sind dann aber so Fälle, was Sie vorhin sagten, ne? Nach einem Schlaganfall zum Beispiel.
Genau. Klassisch,
Okay, und die kommen dann zu Ihnen und ich müsste dann, also was ich mich gerade gefragt habe, also das, ich habe, wie gesagt, wenig Ahnung von dem Thema Führerschein, Menschen mit Behinderung und Fahrschule. Also Sie haben einen, ich nenne es mal Fuhrpark.
Ja, genau.
Jetzt sind ja aber die Behinderungen sehr, sehr individuell, ne? Sagen Sie auch, der eine braucht das, der andere braucht das. Wie regeln Sie das mit Ihren Autos, dass Sie auch wirklich alles sozusagen an Bord haben, was die Leute brauchen?
Ich habe tatsächlich 5 Autos.
Okay.
Ist das irgendwann einfach durch eine Masse nur noch realisierbar?
Ja.
Wenn man beschlossen hat, das ist der Vorteil, wenn man eine gewisse Größe hat, dann geht das leichter. Dadurch kann ich eine ganz große Vielzahl an Sachen abdecken.
Okay.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, ab einem gewissen Volumen, was wenn der wieder Wagen umgebaut werden soll, ist es so, dass ein Träger oft sagt, okay, wir bauen das ein, wir bauen das, wir bauen das. Wieso kommt da eine Doppelbedienung rein? Ganz einfach. Der Umbau ist so individuell, es lohnt sich mehr, aus diesem Auto kurzfristig einen Fahrschulwagen zu machen, anstatt einen anderen Fahrschulwagen für die Ausbildung zu nutzen.
Ah,
okay. Wir schrauben doch sowieso rum.
Ja.
Mhm. Manchmal komme ich bei mir in die Werkstatt und denke, oh, sehr gut, das ist doch eine neue V-Klasse gewesen, oder? Ja. Wieso ist die komplett auseinandergenommen?
Ja.
Ja, und dann lohnt es sich auch problemlos, da eine Doppelbedienung einzubauen.
Ah, okay.
Ja.
Ah,
ja. Aber okay. Manche Sachen eben nicht und nicht alle. Zum Beispiel habe ich ein Auto für Kleinwüchsige.
Ja.
In erster Linie sind die Pedale weiter nach vorne gesetzt. Gut. Das haben natürlich aber Kleinwüchsige noch etwas. Wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, dann guckt man sich ja den menschlichen Körper genau an. Oberkörper, Beine.
Ja.
Ah, die Oberschenkel sind ja viel zu kurz.
Mhm.
Die passen auf die Sitzfläche gar nicht. Deswegen habe ich einen Fahrschulwagen, wo sich die Rückenlehne auf der Sitzfläche nach vorne schieben lässt.
Je nachdem, wie lang die Oberschenkel dann sind.
Weil ja auch jemand mit 20 Zentimeter, 10, 30 Zentimeter und irgendwie muss der Fahrlehrer auch nach Hause kommen. Das ist nämlich auch so ein Thema.
Ja, stimmt, ja genau.
Sie müssen die Fahrzeuge auch fahren können. Ne?
Also ich bin nicht in der Lage, alle meiner Statur, ich bin auch jetzt sehr, sehr groß, ich kann definitiv nicht alle Fahrschulfahrzeuge, die ich habe, selber fahren. Auf der Beifahrerseite ja, aber nicht auf der Fahrerseite. Das kann ich nicht.
Okay. Das heißt, die FahrschülerInnen müssen sie dann halt auch wieder zurück auf den Fahrschulhof
fahren. Ja, meistens trifft man sich dann dort, wo die Fahrzeuge stehen, bei meiner Firma dann in Kirchhoff. Aber ansonsten, das geht's nicht.
Genau, ja.
Aber Ihre Seite, das muss ich jetzt mal interessehalber fragen, ne, bei einem Auto, was irgendwie für die speziellen Bedürfnisse umgebaut ist, aber Ihre Seite ist doch ganz, ganz regulär, so dass sie bremsen können
Da
ist jetzt nichts Besonderes.
Das ist eine reguläre Vorgabe. Ne? Tatsächlich komme ich da gar nicht raus. Fahrerlaubnistechnisch ist das gar nicht so interessant. Wenn jemand eine gültige Fahrerlaubnis hat, dann ist das gar nicht so interessant. Hat einfach BG-rechtliche Gründe. Ich muss einfach von der Beifahrerseite aus eingreifen können. Derjenige hat sich ja nicht ohne Grund bei mir gemeldet. Und dann muss einfach der Fahrlehrer oder wenn ich damit fahre, es muss einfach gewährleistet sein, dass ich im Notfall eingreifen kann. Muss man erstaunlich selten. Es ist tatsächlich wirklich so, dass diese Pedale kaum auch abgenutzt sind. Das sieht man sehr deutlich von einem normalen Fahrschulwagen und von Handicap. Das ist nicht so viel.
Ja.
Aber es kommt vor.
Ja.
Und dafür ist es. Das sind immer diese eine Momente. Ne?
Wollte ich gerade sagen. Ne?
Ja, wenn es nur einmal im Monat ist, das ist dann der Moment, warum der Wagen noch existiert.
Ja. Herr Kummer, mit was für Sorgen vielleicht auch oder mit welchen Herausforderungen kommen so die FahrschülerInnen zu Ihnen?
In erster Linie Unkenntnis. Sie wissen gar nicht, was alles möglich ist.
Überforderung wahrscheinlich.
Überforderung durch die ganzen Behörden und so weiter.
Okay, aber erstmal weiß niemand, wo was. Ne?
Genau, aber in erster Linie wirklich, geht das überhaupt? Ich habe mal so eine Frage, ich habe da sowas am Bein und so. Ja, na klar. Aber ich kann das Bein nicht. Ja, kein Problem. Und das Recht hat auch, wir brauchen gar keine Beine. Eigentlich habe ich aber auch nur einen Arm. Ja, das geht auch. Das kann man und dann gucken die immer an, ganz entsetzt an. Ja, aber das ist tatsächlich Tatsache. Wir können sehr viel darstellen heutzutage technisch.
Ja.
Das ist gar kein Problem.
Ja.
Die Technik ist da weit fortgeschritten. Wir haben gerade im Süden von Deutschland haben wir ein paar große Firmen da, die übersteigen meine Fähigkeiten noch bei weitem. Da gibt's Autos. Der kostet die Grundbasis des Autos um die 40.000, 50.000. Der Umbau kostet noch mal 130.000.
Ui.
Aber dieses Auto lässt sich mit einem Joystick steuern oder mit dem Kinn.
Oh, mit dem Kinn.
Ja, weil die Arme oder Beine sind nicht da und dann wird mit dem Kinn gefahren.
Ach, das ist interessant.
Es ist Sprachsteuerung ist ganz groß am Kommen oder auch verschiedene Schaltmöglichkeiten in der Kopfstütze.
Oh,
wo man dann den Kopf zur Seite drückt, ist der Blinker rechts an, macht ihn wieder aus oder man hupt und so weiter und so fort.
Genial.
Man guckt sich einfach an, was kann der Mensch noch? Welche, was kann er, was kriegt er hin? Was kann er bedienen? Und dann werden die Sachen angepasst.
Wahnsinn.
Und wenn an der Hand tatsächlich natürlich etwas fehlgebildet ist und schief ist, dann wird geguckt, dass man eine Apparatur, einen Hebel so baut, dass er in die Hand passt.
Ja.
Dann ist natürlich die Frage, die kriege ich oft von interessanterweise von Freunden und so gestellt, wo man dann sagt, das lohnt sich doch gar nicht. Sie sagen das immer so, nicht falsch, was die sagen immer so logisch, guck doch mal, dann bauen die das Auto da um für 50, 60.000 Euro. Nur damit der wieder fahren kann. Moment, du musst dir das Gesamtkonstrukt angucken. Wir reden von einem vielleicht 36 Jahre alten Mann, der arbeitet.
Ja, das hatten wir vorhin
auch. Ja.
Wie soll der denn zur Arbeit kommen?
Genau.
Dem steht ja auch das Recht zu, der muss auch mal zum Arzt, der muss irgendwie, der will auch mal Freizeitaktivitäten und so weiter und so fort. Die können nicht alle Homeoffice machen. Das funktioniert nicht. Ja, und dann gibt's so Beispielrechnungen, ab wann sich so ein Umbau und so eine Ausbildung nämlich rechnet.
Ja.
Und im Gegensatz dazu, wenn er nicht mehr arbeiten
kann. Genau.
Und ja, dann merkt man sehr schnell, dass wir mit mal von so Amortisierung sind von 10 Jahren, ja, 8 Jahren, mit mal ist das Thema durch.
Ja.
Dann kriegen die immer alle große Augen,
ja,
weil sie es nicht wissen, ja, ne, was das alles, man muss das Gesamte angucken.
Ja, genau.
Ja. Also abgesehen von, entschuldige.
Nee, interessant, weil wir vorhin da auch drüber gesprochen hatten bei unserem Fall, weil das sind ja auch hohe Kosten gewesen, die beim Yannick dann halt übernommen worden sind. Und dann halt zu sagen, okay, das lohnt sich ja gar nicht. Der war am Anfang seiner Ausbildung, der wollte diese Ausbildung als IT-Fachmann machen. Das heißt, er geht irgendwann in den Beruf, der ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt, der arbeitet vielleicht 30, 40, 50 Jahre, zahlt ins Leistungssystem ein, zahlt Steuern, ne, geht irgendwann in Rente und kann auch von seiner Rente möglicherweise leben, weil er hohe Rentenversicherungsbeiträge gezahlt hat. Das heißt, da werden keine Sozialleistungen mehr möglicherweise halt zusätzlich fällig werden für ihn. Und das lohnt sich wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Und das vergessen wirklich einfach viele Menschen.
Ja, abgesehen davon, ne, weil sie, finde ich, sind ja ein sehr großer Unterstützer mit dem, was sie tun, so vom Thema Inklusion. Ne? Also, weil das, was sie vorhin auch sagten, das Thema Mobilität für Menschen mit Behinderung ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes. Also, ne, Dorfkinder wissen vielleicht so ein bisschen, wie wichtig Mobilität sein kann, aber für Menschen mit Behinderung ist es nochmal was ganz anderes. Und ich finde, jeder sollte das Recht haben, mobil zu sein.
Ja.
Aber wenn dann eben noch die finanziellen Aspekte dazukommen und man das tatsächlich auch sehr deutlich gegenüberstellen kann, finde ich das sehr spannend, wenn Sie sagen, so 8 bis 10 Jahre, das ist,
ist realistisch,
also,
ne?
Es kommt natürlich immer auf den Umbau an, klar, das ist immer einzeln. Und es kommt auch mal natürlich drauf an, also da wird jetzt keine Berechnung gemacht, oh,
nein, nee, das sind
62, 3 Jahre, das lohnt sich nicht mehr. Das ist Quatsch, weil es geht ja weiter. Die Krankenkasse müsste unter Umständen ja auch bezahlen bis ins hohe Alter, dann wird der gute Mann schön stolz zu 90, wunderbar, oder die Frau, das ist doch richtig gut. Mhm. Und dann müssen die bis zu diesem Zeitpunkt die Arztbesuche, die Fahrtkosten übernehmen, Taxen stellen, das ist ein riesengroßes Spektrum, was dahinter hängt.
Ja.
In dem Fall.
Das ist halt auch oft dann eine Milchmädchenrechnung, dass man irgendwie sagt, also das, was wir da jetzt irgendwie bezahlen müssen und so, das machen wir irgendwie nicht. Ne?
Genau.
Aber was auf den Steuerzahler irgendwie zukäme, wenn das nicht so ist, ne? Wenn jemand 36 ist und nicht mehr arbeiten kann, dann kriegt er bis zum Ende seines Lebens Erwerbsminderungsrente.
Ja.
Ja.
Dann noch andere Sozialleistungen, weil die Rente zu gering ist und sowas.
Genau.
Und da reden wir nicht darum, was das mit ihm persönlich macht und
das
mit seinem Leben
genau.
und sowas.
Genau.
Und vor allen Dingen ist es ja so, bei den Handicaps, von denen wir reden, das sind in der Regel wirklich Leute, die ja arbeitsfähig sind.
Ja.
Weil wenn ich jetzt wirklich eine Behinderung habe, die auch die Arbeit so stark einschränkt, dann reden wir eigentlich nicht mehr vom Führerschein.
Ja.
Also dann ist das eigentlich, nee.
Ja.
Und dann stellt sich die Frage nicht mehr. Dann ist das schon wieder fast egal. Natürlich nicht. Aber in dem Fall, genau, viele, mit, dass man darum so kämpfen muss, das haben wir auch gehabt.
Ja.
Also der, von dem ich die Firma übernommen habe, die Umbaufirma AFB, das ist eigentlich total interessant. Der hat mir einen ganz, ganz interessanten Satz mitgegeben. Er hat ganz lange Diskussionsbedarf gehabt für verschiedene Sonderausstattungen.
Mhm.
Unter anderem wegen der Standheizung. Und da war mal einer da und er hat dann so gesagt, ja gut, okay, die Umbauten, ich wollte mir das ja nur mal angucken. So, aber warum hat er denn eine Standheizung? Und das war so ein trockener Typ, so richtig trocken, ich wäre so gern dabei gewesen. Da ist der einfach, ohne ein Wort zu sagen, los, hat einen Rollstuhl genommen, hat ihn neben das Auto gestellt und hat gesagt, nehmen Sie Platz. Er hat sich dann auch brav hingesetzt, hat ihm einen Eiskratzer in die Hand gedrückt und hat gesagt, machen Sie die Scheibe frei. Und er saß da und hat keinen Ton mehr gesagt.
Ja.
Also mit Absicht, also der ehemalige Chef meinte, ich sage gar nichts mehr. Mal gucken, ob er selber drauf kommt. Es hat sofort Klick gemacht.
Ja, na, logisch.
Er sagte sofort, alles klar, danke, reicht
schon. Okay, weiß Bescheid.
Man denkt gar nicht in dem Moment daran. Das hat nichts mit Luxus zu tun. Oh, ich möchte ein schönes, warmes Auto.
Ja.
Ich kann die Scheibe einfach nicht freikratzen.
Ich komme nicht dran. Ne?
Was wollt ihr mir machen? Wollt ihr mir eine Garage hinbauen?
Ja, genau.
Ja. Was, man muss das ganze Thema einfach sich nur angucken. Da merkt man sehr, sehr schnell, was das bedeutet. Und das, ganz ehrlich, natürlich für jeden Standheizung habe ich tatsächlich jetzt in einem meiner Autos auch mal drin. Das ist natürlich sehr angenehm, aber in dem Fall hat es nichts mit angenehm zu tun.
Sondern
es ist einfach
notwendig.
Purer Nutzen. Notwendigkeit. Pure Notwendigkeit.
Genau.
Das ist, und zu dem anderen, was Sie gesagt haben, dass sie das vielleicht auch mal selber alle erleben sollten und so weiter. Hm. Ich habe das erlebt, also das war nicht für mich die Initialzündung, ich möchte Handicap oder sowas machen, aber ich habe tatsächlich in jungen Jahren, 2002, 2003, habe ich einen Knochentumor gehabt, unterhalb des linken Knies.
Ja.
Gar nicht so wild, es war gutartig, tat nur sehr weh.
Mhm.
Und ich saß eine Zeit lang im Rollstuhl, ungefähr so 2 Wochen auf dem MRH-Gelände. Ich werde das nie vergessen, das wirklich, das erzähle ich auch, habe ich von Anfang an auch im Unterricht immer erzählt, wenn man so eine Bordsteinkante sieht, die dann zugeparkt wird. Mhm. Und dann gab es so ein Bild in so in unserer Unterrichtssoftware, wie versucht hat, so einen Rollstuhlfahrer da runterzufahren.
Mhm. Ja.
War so ein bisschen auf lustig getrimmt. Der Rollstuhlfahrer hatte die Arme hoch, ich schaff's nicht und so weiter. Okay. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich habe das selber probiert, da hochzufahren. Das war für mich der Mount Everest. Ich habe es nicht geschafft.
Ja.
Ich war zu dem Zeitpunkt richtig sportlich. Das ist klar. Also, da war ich 21, 22 Jahre alt. Ich habe es nicht geschafft. Ja. Der mir da geholfen hat, also die haben da zu dem Zeitpunkt erfahrene Rollstuhlfahrer dann den Leuten so mitten an die Hand gegeben. Fahr mal ein bisschen rum, mach mal was, bis dein Knie wieder, dein Bein wieder verheilt. Und der ist da raufgefahren, rauf und runter. Oh Gott, kam ich mir lächerlich vor. Ja. Aber das ist total verrückt, wenn man das dann so miterlebt, was das bedeutet,
man
diese
hat
Kleinigkeit.
Das gar nicht so, wollte ich gerade sagen. Deswegen ist es ja manchmal auch wichtig, tatsächlich nochmal so Menschen mit Behinderung auch selber zu fragen, was sie irgendwie brauchen.
Genau,
ne?
genau.
Ihre Bedürfnisse sind irgendwie.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Das
genau.
ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Genau. Was haben Sie vor? Was wollen Sie tun? Und dann, dass man da in diesem Erstgespräch auch feststellt, was setzt sich davon um? Was ist wirklich umsetzbar? Weil manchmal, man hat natürlich auch manchmal Fälle, da merkt man sehr schnell, das wird nichts.
Okay.
Selten auch dann Leute, die sich aufregen und sauer sind. Gibt's leider auch. Fand ich nicht so erfreulich. Hab ich im Nachhinein auch gedacht, na gut, okay, du hast alles getan, du hast es ihm erklärt.
Machen vieles möglich.
Er kam hinkend in die Fahrschule, das ist jetzt erstmal kein Indiz, aber man merkte schon, linker Arm, so zack, hinkend, oh, sieht nach Schlaganfall aus. Er redete, man merkte es auch, linke Hälfte hin runter, hat man auch sofort gemerkt. Ich würde ganz gerne wieder fahren, dies und das. Ich habe bei deinem Vater mal Führerschein gemacht. Oh, sehr schön, wunderbar. Hab gehört, ihr macht sowas. Leider alles mit so einer Stimme, ne? Das ist wirklich schlimm. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder Motorrad fahren können.
Oh.
Das sehen wir erstmal. Okay. Oh. Wie sagt man ihm das jetzt? So ganz freundlich. Ich kann ja nicht sofort gleich sagen, das wird nichts. Ich habe erstmal gesagt, das wird natürlich schwierig.
Ja, Motorrad.
Da müssen wir gucken, mit Motorrad braucht man bei. Nein, ich habe schon geguckt, das geht auch. Oh Gott. Da war der richtig sauer, als ich ihm erklärt habe, das wird wahrscheinlich nichts.
Aber dann ist ja Auto möglich. Also Autofahren wäre ja möglich.
Auch
ne?
LKW war möglich. Also das tatsächlich das auch, aber es war wirklich so, dass der im Endeffekt echt sauer war. Der hat auch bei uns nichts gemacht in der Richtung.
Das ist dann schade, Genau. Also es geht dann ja auch nicht immer alles, ne? Also,
Da muss man sich irgendwo auch, muss man auch logisch sein. Ja. Also wenn man dann diese ganze Batterie unten hat als an Schlüsselzahlen, natürlich steht da drin, dass jemand, der nur einen Arm hat, er kann keinen Roller mehr fahren. Und natürlich muss man erstmal drüber nachdenken, so Trecker dürften sie theoretisch auch fahren. Ja, oder ein Rollstuhlfahrer, Anhänger, da bitte nur mit Begleitpersonen. Sie können nicht verbinden, sie können dies nicht, sie können das nicht.
Ja, stimmt, da sind ja auch dann, klar.
Na, also wenn man das einmal durchgeht, dann passt das auch alles, dann ist es schon okay. Ja. Also diese Schlüsselzahlen sind ja nicht ohne Grund da, die bilden ein Riesenspektrum an Möglichkeiten ab.
Ja.
Das geht hin von nicht bei Dunkelheit fahren, nicht zur Rush-Hour, immer in Begleitung von anderen Personen, die einen Führerschein haben und so weiter und so fort.
Okay. Aber vieles ist ja dann wirklich halt tatsächlich möglich, also was Sie jetzt schon erzählt haben, Und ich fand das eben nochmal so ganz interessant, als Sie sagten, ich bin da eigentlich dazu gekommen, weil dann plötzlich jemand vor mir stand halt ohne Hände und sagte, ich will einen Führerschein machen. So. Und das finde ich total interessant. Und Sie sind ja dann wohl so sukzessive auch irgendwie reingewachsen, denke ich mal. Ne? So, dass man dann halt angefangen hat, okay, und dann hat sich das vielleicht rumgesprochen. Wie ist es jetzt, wenn es Fahrschulen geben sollte, die das Ihnen gerne nachmachen würden? Worauf müssten die jetzt achten? Weil sie haben ja wahrscheinlich auch am Anfang dann Schwierigkeiten irgendwie oder Probleme auch gehabt. Was müsste man da beachten?
Also man müsste im Grunde genommen eigentlich nur sich erstmal an erfahrene Fahrschulen wenden. Also speziell Fahrschulen auch an den Fahrlehrerverband.
Ja.
Und mit denen in den Austausch gehen. Also ich selber bin auch Teil von dem Netzwerk tatsächlich, weil es einfach, das ist zu groß dafür. Dass da grundsätzlich, klar, habe ich ein Unternehmen, mein Vater ist aufgebaut, ich habe mitgemacht, ich habe es übernommen. Grundsätzlich haben wir das Unternehmen, weil wir Geld verdienen wollen, das steht vollkommen außer Frage.
Klar. Ja.
Aber natürlich, irgendwann ist es auch so, dass man seinen Beruf sehr, sehr mag und dann irgendwann vielleicht sogar auch entscheidet, ich liebe den und dann auch Sachen findet, die einem so richtig viel Spaß machen. Aber dennoch muss man irgendwo gucken an die Wirtschaftlichkeit. Und ich kann Leute aus Bad Pyrmont nicht aufnehmen. Die kann ich nicht vernünftig bedienen. Also habe ich da ein Netzwerk aufgebaut in der Fahrschule, wo man sich dann wenden kann. Ja, kennst du da jemanden? Ja, da kenne ich jemanden. Und du, ich komme oben hier so Pferden, die Ecke. Ja, da kenne ich auch jemanden. Da kann man auch gut hingehen. Du, ich bin mitten in Hannover. Ja, da habe ich auch jemanden mit dem zusammen.
Ja.
Und so schieben, in Anführungsstrichen, wir uns diese Fahrschüler dann halt natürlich so, dass es für den Kunden am besten passt, hin und her.
Ja.
Weil es einfach einfach nicht geht sonst. Ne? Das ist ganz klar. Und wenn dann neue Fahrschulen damit rein wollen, ist das erstmal so grundsätzlich gar nicht so das Problem. Aber wichtig ist, sie sollten sich erst sehr ausreichend wirklich vorher darüber informieren. Das ist nichts, was man mal eben so macht. Also ich habe auch eine Menge Lehrgänge in der Richtung besucht, auch darüber hinaus. Die meisten Sachen gibt es gar nicht. Es gibt im ganzen in ganz Deutschland nur ein einziges, das ist das Verkehrsinstitut Bielefeld, die sowas anbietet.
Okay.
Ja, da sitzt man dann in der Fortbildung. Das ist total interessant. Da sitzen alle.
Ganz Deutschland.
Ja, noch viel schlimmer. Da sitzt ein Teamleiter von einem Straßenverkehrsamt. Da sitzen zwei, drei Fahrerlaubnisprüfer, die diese Fahrproben machen. Da sitzt ein Fahrlehrer. Da sitzen Sachbearbeiterinnen. Die sitzen alle in einem Raum und hören sich die gleiche Thematik an. Weil das war phänomenal. Also da kommt dann auch Ärzte, die dann vorne sprechen und klären über Autismus. Was ist Asperger-Autismus? Wie äußert er sich? Was gibt es für Unterschiede? Natürlich ist das auch manchmal lustig. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich dann mich zu Wort gemeldet und gesagt, okay, das habe ich gut verstanden. Ich habe jetzt nur ein Problem. Wie differenziere ich jetzt so Autismus, Asperger? Das ist ja wirklich sehr, sehr schwer. Weil ganz ehrlich, sie haben locker ein Drittel meiner Fahrschüler beschrieben. Und mindestens die Hälfte meines Freundeskreises, die irgendwelche Auffälligkeiten haben. Und dann lacht er dann auch und sagt, ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Deswegen braucht man Expertise und muss Leute haben, an die man sich wenden kann, wo man das weiterleiten kann. Ja. Also die Nummer habe ich von ihm tatsächlich noch. Und wenn ich wirklich einen schwierigen Fall habe, Autismus kann oder Asperger-Autismus, ein Punkt, der kann sich zum Beispiel in Aggressionen äußern. Es geht, ist jetzt erstmal ganz pauschal gesagt. Also, oh Gott, ist jetzt keine medizinische Aussage, aber das kann passieren. Kann sehr, sehr aggressiv sein. Und wenn ich da halt eben keine Vorkenntnisse habe und sage, na klar, ich helfe jeden.
Also man muss schon natürlich auch individuell auf die Menschen mit den Behinderungen jeweils halt auch eingehen können und muss natürlich schon auch ein bisschen das Wissen haben, sowas ist dann letztendlich halt auch zu beachten. Ne?
Das kann man, das kann man alles lernen. Naja. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Ich bin jetzt nicht irgendwie besonders groß gebildet oder sonst irgendwas. Das kann man alles lernen. Man muss das nur annehmen wollen. Ganz klar. Und man muss natürlich offen damit umgehen können. Viele Menschen können das nicht. Mit irgendeiner Art von Handicap oder da fehlt ein Bein, spreche ich ihn darauf an? Sage ich was?
Es sind manchmal so diese Ängste, die man dann vielleicht auch hat, ne, von Menschen mit Behinderung, weil man dann nicht weiß, wie soll man mit denen halt irgendwie umgehen.
Ich habe alle Witze im Handicap-Bereich von Menschen mit einem Handicap. Und wirklich alle.
Ja. Und ich, was ich jetzt so bei Ihnen auch so ein bisschen rausgehört habe, wenn es auch nochmal drum geht, wenn andere Fahrschulen das gerne nachmachen möchten und sich da engagieren möchten, also es muss schon ein entsprechender personeller Stamm und eine entsprechende Größe der Fahrschulen
vorhanden sein. Also ich würde jetzt nie sagen, oder jemanden vorschreiben, nein, du kannst das
nicht. Ist klar.
Es gibt
klar.
bestimmt Leute, Organisationstalente, die das bei sich voll integriert bekommen und sagen, ich möchte mit meinem Fahrschulwagen das abdecken und das und das und das und so ein bisschen Hand und einseitig und Schlaganfall, das kann durchaus sein, aber grundsätzlich ist es so, um das richtig vollwertig bedienen zu können, und ich mache es ja noch nicht mal vollwertig, braucht man schon wirklich eine große Expertise. Autos, ein, zwei, meiner Meinung nach schon, und man muss den Rücken frei haben, dass man sich immer wieder mit den Menschen auseinandersetzen kann, sehr intensiv, und da auch hinterher sein kann. Und nicht irgendwie, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss eigentlich Fahrschule gehen.
Aber Beratungsgespräche gehören ja auch dazu,
genau, haben wir ja schon gesagt.
Ne? Das ist ja da so der Auftakt erstmal, und das ist ja auch sehr zeitintensiv, dann
klar,
zu schauen. Ne?
Genau.
Und dann auch die Betreuung dann. Ne, so zwischendurch, ne, dann kommen irgendwelche Nachfragen, dann muss ich drauf reagieren, ne, ich muss die anders, ganz anders betreuen.
Genau.
Aber das ist, wenn wenn man da nicht die Zeit für hat, wird's knifflig. Das klappt. Also ich habe ja diese beiden Beratungen, wie ich vorhin erwähnt habe, da Anfang des Jahres, die dann beide gesagt haben, okay, ich mache das nicht. Da gibt es keine Rechnung. Das kann ich machen, das funktioniert nicht. Da sehe ich eher so, vielleicht habe ich dann eine fehlgeleitete Berufsehre, oder jetzt würde der ein oder andere Zuhörer mit BWL-Hintergrund sagen, oh, Herr Kummer, das können Sie ruhig schon. Kann ich nicht. Ich bin jetzt auch kein Samariter, aber das in dem Fall nicht.
Das ist dann Dienstleistung.
Genau,
so ein bisschen
sieht's aus.
So, genau,
ich bin
kostenlos.
Ja froh, dass Sie kommen.
Ja, dass Sie überhaupt nachhaken.
Ja,
ne?
Ist ja wieder Deutschland, wieder ganz intelligent, das machen wir ja oft, dass wir so in so ein Gesetz reinschreiben, das muss der Mensch selber machen. Darum muss er sich selber kümmern. Das weiß kaum einer. Wenn ich jetzt einen Arm verliere, bin ich tatsächlich verpflichtet. Ich bin verpflichtet, mich darum komplett selbst zu kümmern. Dass ich weiß, dass ich nicht fahren kann, dass ich weiß, dass ich das dem Straßenverkehrsamt melden muss. Da schreiben wir einfach so in so eine Verordnung und sagen, wieso steht doch da?
Muss doch rein.
Genau.
Und weil wir das überall reinsetzen, machen wir noch was anderes dazu. Ach, Unwissenheit schützt vor Strafe
nicht. Ja.
Das stimmt. Kann man das ein bisschen sarkastisch ausdrücken, aber tatsächlich ist es so.
Ja, das stimmt. Ja, Herr Kummer, das war, wir kommen schon zum Ende unserer Folge. Ich bin sehr, sehr begeistert von dem, was Sie da tun.
Ja. Freut mich.
Ich auch.
Du auch?
Ich auch.
Wir sind sehr begeistert von dem, was Sie da tun. Machen Sie exakt so weiter. Wir werden natürlich Sie und auch die anderen Fahrschulen bzw. die Übersicht in den Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Mhm. Katharina, dir vielen Dank für die heutige Folge.
Danke, Steffi.
Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Gerne.
Tschüss.
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 Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!